Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute die Episode 21. Heute bei uns zu Gast Herr Jan Lambacher, Deputy General Manager von Servona MedTech Shanghai. Schon als Werkstudent hat Herr Lambacher China kennengelernt. Sehr früh hat er entschieden, seine berufliche Laufbahn in 2009 in China zu starten. Das war eine richtig gute Entscheidung. Heute ist er verantwortlich für zwei Tochtergesellschaften der Servona-Gruppe in China. Aus seiner Sicht ist China nicht nur in der Medizintechnikindustrie ein wichtiger Einkaufsmarkt und Vertriebsmarkt für Deutschland, sondern auch in andere Industrien. Um hier erfolgreich zu sein, muss man seiner Meinung nach die Unterschiede innerhalb Chinas kennen und die lokale Innovationskraft nutzen. Ich freue mich, Herr Lambacher, dass Sie heute Zeit haben, so kurz vor Weihnachten.
Hallo Herr Hu, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Ja, wie verbringen Sie Ihre Weihnachtstage?
Hauptsächlich im Büro. Ich werde am 24. und am 25., dadurch, dass es ja ganz normale Arbeitstage sind, in China noch arbeiten. Meine Tochter, die eine lokale Grundschule hier besucht, hat auch keine Weihnachtsferien, von daher passt.
Ja, also relativ wenig reduzierte Weihnachtsfeier sozusagen. Aber ich schätze, auf Weihnachten ist nicht der Hauptgrund, warum Sie nach China gekommen sind. Können Sie mir erzählen, warum Sie damals so früh nach dem Studium schon entschieden haben, nach China zu kommen und hier beruflich zu tätigen?
Ja, also es war so, dass ich schon während meines über Auslandspraktika in Hongkong und auch in Shanghai das Geschäftsleben und die Kultur in China kennenzulernen. Das fand ich damals schon sehr spannend, natürlich auch herausfordernd, denn das waren damals meine ersten Schritte außerhalb von Europas überhaupt. Aber das hat mich dann in dem Wunsch bestärkt, mich in Asien weiterzuentwickeln. Und es war anfangs nicht geplant, dass 10 und mehr Jahre daraus werden sollten. Ich hatte damals nach dem Studium zunächst ein Angebot für 2 Jahre in Hongkong angenommen. Und über diese Zwischenstation kam ich dann 2011 nach Shanghai. Und inzwischen sind es schon mehr als 9 Jahre hier in Shanghai. Und ich sehe auch mittel- und langfristig meine Zukunft auf jeden Fall in China.
Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Und Sie sind quasi auch nach Hongkong oder nach Asien zurückgekommen, damals 2009, weil Sie im Vorgespräch, haben Sie erzählt, schon als Werkstudent in 2007 China kennengelernt. Was hat Sie dann gereizt, warum Sie dann wieder nach Asien zurückgereist sind?
Also ich hatte damals schon das Leben in China als sehr dynamisch kennengelernt. Also ein Umfeld, in dem jeder Tag neue Überraschungen, neue Herausforderungen mit sich bringt. Und das hatte ich einfach als ein Umfeld gesehen, in dem man in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen und sich weiterentwickeln kann. Und wenn ich jetzt so auf die letzten 11 Jahre zurückblicke, war das sicher so richtig. Also die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Und ich denke auch, dass es für die berufliche Laufbahn und Lernmöglichkeiten ein deutlich besseres Umfeld war, als es zum Beispiel in Deutschland gewesen wäre. Also ich denke, durch diesen Schritt, der natürlich eine große Herausforderung war, haben sich auch viele Chancen ergeben, die sich vielleicht in meinem gewohnten Umfeld in Deutschland in so kurzer Zeit nicht ergeben hätten.
Also sich schneller entwickeln lassen und in eine andere Umgebung. Ich kann sie total nachvollziehen. Und das sind ja mittlerweile 11 Jahre, wenn man 2017 dazu zählt, schon 17, 13 Jahre, was Sie dann schon China kennen. Was hat Sie als Wesen geändert, dieser lange Aufenthalt in China?
Also was sich sicher geändert hat oder verbessert hat, ist die Fähigkeit zuzuhören. Das war natürlich von Anfang an sprachlich eine Herausforderung. Also als ich damals zum ersten Mal in Shanghai vor Ort war, konnte ich kein Wort Chinesisch. Also weder sprechen, lesen noch verstehen. Und das hieß, am Anfang musste man sich da erstmal mit Händen und Füßen verständigen, um etwas zum Essen zu bekommen, um einen Anzug in die Reinigung zu bringen, oder auch um zum Beispiel in der Apotheke ein Medikament zu erstehen. Aber dadurch war es natürlich auch wichtig, auf die nonverbale Kommunikation zu achten, also Gesten, Mimik und so weiter wahrzunehmen. Und ich hatte dann, als ich 2011 dauerhaft nach Shanghai umgezogen bin, dann auch angefangen, Chinesischunterricht zu nehmen. Und habe mir so Schritt für Schritt dann auch die Sprache angeeignet. Und es war dann aber im geschäftlichen Leben, also egal, ob man jetzt auf Chinesisch mit Geschäftspartnern spricht oder zum Teil auch auf Englisch, was ja dann aber sowohl für mich als auch für mein Gegenüber eine Fremdsprache ist, muss man natürlich schon genau hinhören, um Missverständnisse zu vermeiden. Und ich denke, dadurch bin ich auf jeden Fall viel, viel geduldiger geworden, höre genauer hin und ja, habe das jetzt als wichtiges Kommunikationstool auch kennen und schätzen gelernt. Und so über die Jahre hinweg, denke ich, auch erfolgreich Kontakte und Teams aufgebaut, sowohl intern mit meinen Mitarbeitern, als auch natürlich extern mit Lieferanten, mit Kunden und anderen Geschäftspartnern.
Ja, Sie sind mit Sicherheit da sehr gut und sehr erfolgreich, weil Sie, ohne Ihnen zu nahe zu treten, in relativ jungem Alter in Führungspositionen sind, verantwortlich für zwei Gesellschaften. Können Sie vielleicht uns erklären, was Sie als Firma produzieren und vertreiben?
Ja, ich bin jetzt seit gut 2 Jahren für die Savona-Gruppe als stellvertretender Geschäftsführer für zwei Tochtergesellschaften in China verantwortlich. Savona ist ein mittelständisches Unternehmen im Medizinproduktebereich und die Bereiche, die ich hier verantworte, sind zum einen ein Einkaufs- und Qualitätssicherungsbüro in Shanghai, wo wir uns hauptsächlich um Sourcing und den Export nach Europa kümmern. Und die zweite Gesellschaft ist eine Produktions- und Vertriebsgesellschaft in Suzhou. Und dort produzieren wir Schlaftherapie und Beatmungsgeräte für den lokalen Markt in China.
Ja, also es gibt ja ein Modewort, dieser zwei Zyklen in chinesischer Wirtschaft, ne? Also man kann fast sagen, Sie haben quasi als Einzelperson Aufgabe für diese zwei Kreise. Einmal China mit Ausland, dieser äußere Zyklus, und der innere Zirkel ist der innerchinesische Markt. Das bedienen Sie ja auch mit der zweiten Funktion. Das ist ja echt sehr vielfältig. Sehen Sie, welcher Markt, der Einkaufsmarkt oder der Vertriebsmarkt für deutsche KMU wichtiger ist?
Also aus unserer Sicht sind beide Märkte genau gleich wichtig. aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich auch gerne etwas genauer eingehen möchte.
Ja, bitte.
Zum einen als Einkaufsmarkt hat sich China in den vergangenen Jahren im Medizinproduktemarkt sehr, sehr gut aufgestellt. Und das betrifft sowohl komplexere, zum Beispiel elektronische Medizinprodukte, als auch relativ einfache Massenware, also medizinische Verbrauchsmaterialien. Und ja, warum ist China heute und wird auch in Zukunft aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rolle dort spielen? Das ist zum einen eine sehr integrierte Supply Chain, also vom Rohmaterial über die Produktionsstätten bis hin auch zur Logistik. Also wenn es dann um Infrastruktur geht, wie bringt man produzierte Ware zum Flughafen oder zum Seehafen und dann schlussendlich in die Zielmärkte. Zum Zweiten haben sich die chinesischen Hersteller über die Jahre hinweg natürlich auch einen Erfahrungsschatz, was auch gerade die regulatorischen Anforderungen im Medizinproduktebereich betreffen, erarbeitet. Und zum Dritten ist es inzwischen auch ein sehr stark innovativer Markt. Also es war in der Anfangsphase sicher so, dass viele westliche Unternehmen, die China als Einkaufsmarkt gesehen haben, einfach bestehende Produktdesigns genommen haben und haben eben versucht, die zum niedrigstmöglichen Preis dort produzieren zu lassen. Inzwischen ist es aber durchaus auch so, dass wir über chinesische Partner neue Produktideen aufnehmen und diese dann auch als Neuheiten in die europäischen Märkte bringen. Und ich denke, mit diesen drei Punkten ist China als Einkaufsmarkt auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Und wird auch zum Beispiel durch andere Standorte in Südostasien nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang zu ersetzen sein.
Das heißt, mit meinem Wort beschrieben, Sie sagen, China ist aufgrund von der Gesamtwettbewerbskompetenz als ein Einkaufsmarkt für Sie interessant, weit über Produktionskosten hinaus, sondern auch die andere Standortvorteile macht insgesamt sozusagen als ein sehr attraktiver Markt für Sie.
Genau, das ist so gut auf den Punkt gebracht.
Was ist sozusagen der Vertriebsmarkt für Sie? Also warum sagen Sie, dass es auch so wichtig sei?
Ja, also was den Vertriebsmarkt betrifft, ist es natürlich so, dass der chinesische Markt allein schon durch seine Größe ein sehr interessanter Absatzmarkt in allen Branchen eigentlich ist. Und wenn man speziell in den Medizinproduktemarkt geht, ist es auch noch ein schnell wachsender Markt, da sich eben die Versorgung, die Abdeckung durch Sozial- und Krankenversicherungen in China auch noch weiter verbessert. Also man kommt da, denke ich, von einer relativ einfachen Grundsicherung, die zum Teil durch die staatlichen Sozialversicherungen verbessert wird. In den Großstädten wie Shanghai oder Beijing ist es sicher auch so, dass viele Menschen auch private Zusatzversicherungen zum Beispiel haben, um eben auch in den Genuss besserer Krankenversorgung zu kommen. Und dadurch wächst der Markt. Und Sie hatten ja eben die beiden Zyklen, also den externen und den internen Kreis der chinesischen Wirtschaft angesprochen. Dieses Schlagwort kam ja erst im Laufe dieses Jahres auf. Es war aber für uns schon seit vielen Jahren so, dass wir ein Made in China for China Ansatz verfolgt haben. Das hat auch den Grund, dass im Hinblick auf importierte Ware und lokal produzierte Ware unterschiedlich behandelt werden, also auch zum Beispiel mit unterschiedlichen Zeithorizonten und auch Kosten, was die Registrierung betrifft. Und dadurch hatten wir schon sehr früh angefangen, Geräte mit deutscher Technologie und deutscher Qualität vor Ort in China zu produzieren und diese dann eben auch als lokal produzierte Produkte zu registrieren und zu vermarkten. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch importierte Modelle made in Germany im Portfolio. Das heißt, wir können sowohl den Bedarf an importierten, hochwertigen Produkten als auch den Bedarf an lokal registrierten Produkten abdecken, sodass wir hier sowohl mit multinationalen als auch mit lokalen Wettbewerbern durchaus konkurrenzfähig sind.
Also ich höre aus, dass die Diversifikation des chinesischen Marktes spielt eine große Rolle für Sie. Ist der Markt, der Vertriebsmarkt zwar wichtig, aber vielleicht auch sehr schwierig zu bedienen? Oder was ist da so der Unterschied zwischen dem chinesischen Markt und dem deutschen Markt, wenn Sie aus der Perspektive Servona Gruppe betrachtet? Was sind die Unterschiede zwischen diesen zwei Märkten?
Also ich denke, zum Ersten muss man auch schon mal sagen, dass es aus meiner Sicht nicht den chinesischen Markt gibt, sondern einen sehr fragmentierten Markt mit Teilmärkten, was sich zum Beispiel natürlich durch die wirtschaftliche Situation in verschiedenen Provinzen ergibt, aber zum Beispiel auch durch klimatische oder Umweltbedingungen, wo natürlich im Norden, wo es im Winter sehr kalt wird, wo auch durch den Einsatz von Kohle zur Heizung und zur Energiegewinnung noch stärkere Luftverschmutzung vorherrscht, gibt es dort natürlich ganz andere Atemwegserkrankungen oder Beschwerden, als zum Beispiel ganz im Süden auf der Insel Hainan oder in den Küstenregionen. Und das Spannende für uns ist einfach, dass wir zum einen natürlich einen deutschen Hintergrund haben, was auch für uns immer noch ein sehr starkes Verkaufsargument ist. Das ist, denke ich, sicher auch für Unternehmen interessant, die jetzt noch überlegen, ob oder wie sie den chinesischen Markt erschließen sollen. Also mit deutschem Hintergrund tritt man sicher immer auf offene Ohren. Man muss aber auch dazu sagen, dass die chinesischen Kunden, also sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich, deutlich anspruchsvoller geworden sind. Also nur zu sagen, okay, wir sind ein deutsches Unternehmen und da klebt irgendwo noch eine deutsche Flagge auf dem Produkt, das reicht heute nicht mehr, um hier erfolgreich zu sein. Es wird dann natürlich schon hinterfragt, was kann das Produkt und ist auch entsprechend der Service der Marke entsprechend. Und ja, da denke ich, sind wir ganz, ganz gut unterwegs.
Sie sind ja erfolgreich, aber die Firma Servona ist kein Riesenkonzern. Was ist aus Ihrer Sicht die Besonderheiten für die kleine und mittelständige Unternehmen in China, aus Deutschland? Und was möchte man sozusagen sich einstellen auf dem Markt?
Also Es ist ja so, ich hatte in meiner Laufbahn in China sowohl bei multinationalen als auch bei jetzt mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Also das heißt, ich kenne sozusagen beide Welten mit ihren Vor- und Nachteilen. Was im Mittelstand natürlich anders als im Großkonzern ist, ist die Ressourcenlage. Man ist da natürlich oft etwas schlanker aufgestellt und hat jetzt nicht ganze Abteilungen für Rechtsberatung, für regulatorische Fragen oder solche Themen. Das ist natürlich schon mehr hands-on, denn man hat als chinesische Tochtergesellschaft im mittelständischen Unternehmen natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert und hat auch einen direkten Draht zur Geschäftsleitung, sodass man natürlich auch gewisse Themen oder Prioritäten, die sich einfach ergeben, auch schneller ansprechen und die entsprechenden To-Dos dann auch gut umsetzen kann.
Kompetenzen, mit denen man als Mittelstand den chinesischen Markt erfolgreich entwickeln kann, das ist immer eine beliebte Frage der Zuhörer oder meine Kunden. Was glauben Sie, was sind die wichtigen Kompetenzen eines Unternehmens aus Deutschland, um in China erfolgreich zu sein?
Also ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man seinen Kunden eine klare Werte liefern kann. Das kann über die Produkttechnologie sein, das kann auch über Dienstleistungsqualität sein. Und das ist natürlich erstmal die Grundlage. Also man muss etwas anbieten können, was auch gefragt ist. Und der zweite Punkt ist, aus meiner Sicht sind ja viele, viele mittelständische Unternehmen in Deutschland über lange Jahre hinweg kontinuierlich und nachhaltig gewachsen. Und ein solcher langfristiger Ansatz zur Geschäftsentwicklung ist sicher auch für den chinesischen Markt sehr, sehr wichtig. Ich denke, sowohl für jemanden, der komplett neu in den Markt kommen möchte, als auch für jemanden, der mit einer bestehenden Organisation eine neue Produktlinie einführen möchte, braucht man natürlich schon einen langen Atem. Und mit all den Chancen und Möglichkeiten, die der chinesische Markt bietet, muss man sich natürlich auch im Klaren sein, dass so etwas nicht von heute auf morgen erreicht werden kann und man auch sehr viel Zeit erstmal in die Grundlagen investieren muss, um eben ein Team aufzubauen, um entsprechende Geschäftsbeziehungen auch zu entwickeln und zu pflegen, um dann eben langfristig auch die Erfolge einzufahren und das Geschäft noch weiter aus- und aufzubauen.
Also das heißt, dass man solide Basisarbeit leistet, auf Produkt und Dienstleistungen fokussiert, Wertversprechungen auch realisiert zum einen, und zum anderen muss man bereit sein, auch diese Geduld zu bringen. Es gibt einen Satz, was mich auch prägt in dem Zusammenhang China-Geschäft für deutsche Unternehmen. So beschreibt man den chinesischen Markt: alles ist möglich, nichts ist einfach. Ich denke, das trifft ganz gut zu. Und insbesondere, wenn man 2020 als Jahr nimmt, das unerwartete Epidemie Corona, macht das alles noch schwieriger. Im Vorgespräch habe ich erfahren, dass Sie eigentlich das Jahr 2020 gar nicht so schlecht verbracht haben. Das mehr oder weniger hat Sie gar nicht ausgemacht. Können Sie kurz beschreiben, was Sie da in 2020 da erlebt haben und gemacht haben? Und jetzt kurz vor Weihnachten, das ist, glaube ich, auch ganz ein guter Zeitpunkt, einen Rückblick zu erlauben.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ja das komplette Jahr 2020 in China verbracht. Meine letzte Reise nach Deutschland ist inzwischen schon über ein Jahr her. Das war im November 2019. Und ja, so hatte ich natürlich jetzt die Corona-Pandemie in China von Anfang bis jetzt miterlebt. Es war Mitte Januar noch so, dass man, also man hatte die Annual Dinner, so quasi die Weihnachtsfeier vor dem chinesischen neuen Jahr, hatte sich vom Team und von den Geschäftspartnern verabschiedet und gesagt, ja, dann bis im Februar. Und daraus wurde natürlich dann erstmal nichts, denn so wie sich dann ab Ende Januar auch die Situation um Covid-19 entwickelt hatte, waren erstmal alle zu Hause gebunden. Und es war für uns dann zum einen so, dass natürlich unsere Produkte, die Beatmungsgeräte, sehr stark gefragt waren. Da hatten wir dann praktisch gar keine Neujahrsferien, sondern haben, sobald uns die Behörden die Genehmigung erteilt hatten, dann dort die Produktion genommen, natürlich mit einem sehr, sehr begrenzten Team, da viele Mitarbeiter in ihre Heimatprovinzen gereist waren und gar nicht mehr zurückkommen konnten. Und ja, für die einkaufsseitigen Themen war es dann natürlich erstmal eine große Herausforderung, sich einen Überblick zu verschaffen, welche unserer Produktionspartner haben denn schon wieder geöffnet, wie gestaltet sich die Logistik. Es war zum Beispiel so, dass wir teilweise Ware schon fertig produziert hatten vor den Neujahrsfeiertagen, es dann aber bis zu 2 Monate gedauert hat, bis zum einen die Betriebe wieder öffnen durften, bis die Speditionen dann auch wieder Container und LKW-Fahrer hatten und man die Ware dann schlussendlich zum Hafen gebracht hat. Aber hier war es, denke ich, dann ein sehr klarer Vorteil, auch einfach vor Ort zu sein. Also ich erinnere mich noch gut, als wir dann so ab Mitte Februar dann per Videokonferenz uns mit unseren Partnern einen Überblick verschafft hatten, waren die zum ersten Jahr sehr, sehr positiv überrascht, dass ich noch immer vor Ort in China war. Also die haben mich dann gefragt, ja, sind Sie denn gar nicht zurück nach Deutschland gegangen? Habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Also meine Arbeit ist hier, meine Familie ist hier. Da bleiben wir natürlich vor Ort. Ja, ich hatte ja die Situation in China von Anfang an hier miterlebt. Also der Lockdown von einem Tag auf den anderen, der im Januar hier durchgesetzt wurde. Aber das ist jetzt rückblickend gewesen, auch ja, eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Denn wenn ich mir jetzt anschaue, ist das geschäftliche Leben hier schon lange wieder zur Normalität zurückgekehrt. Ich war auf Messen mit Hunderttausenden von Besuchern, auf Kongressen und Tagungen. Und man kann sich jetzt soweit innerhalb des Landes auch ganz normal bewegen und mit Geschäftspartnern treffen.
Ja. Und Sie hatten ja auch die Epidemie als Chance genutzt und ein paar Features in den After-Sales-Services und auch in der Kundenkommunikation, ich sag mal, innoviert über digitale Tools. Können Sie da noch was erzählen?
Ja, die Epidemie war natürlich für uns auch eine Chance zu hinterfragen, wie wir unser Geschäft machen, wie wir da auch effizienter vorgehen können. Also das erste Thema, das wir in diesem Zusammenhang angegangen sind, war das Thema Produktschulungen. es war traditionell immer so, dass unsere Trainer dorthin hingefahren oder hingeflogen sind und dann in einem Raum voller Kunden die Produkte vorgestellt haben. Das war natürlich dann ab März nicht mehr möglich. Und wir hatten dann zum einen Schulungen per Videokonferenz angeboten, also zum Beispiel über Zoom, wo sich dann unsere Partner einfach zugeschaltet haben und die gleiche Schulung nicht als Präsenzveranstaltung, sondern online bekommen hatten. Und wir sind dann aber auch noch einen Schritt weiter gegangen und haben Schulungsvideos aufgenommen, die wir dann auch über unsere Firmenwebseite und den WeChat-Account veröffentlichen. Und die bieten eben auch die Möglichkeit, dass sich ein Endanwender, der vielleicht nur eine konkrete Frage zu einem bestimmten Feature oder zu einer bestimmten Anwendung hat, dass der sich einfach ein Video anschauen kann, wo er das gezeigt hat, was viel einfacher ist, als sich zunächst durch die Gebrauchsanweisung zu wälzen, dann vielleicht den Distributeur anzurufen, der dann wieder auf uns zurückkommt und man so vielleicht Tage braucht, bis man da eine Frage beantwortet hat.
Ja, also das mit dem Video anschauen, das passt auch ganz gut zu den aktuellen Informationskonsumgewohnheit der Menschen, und das erleichtert in vieler Hinsicht auch das Lesen oder das Aneignen von Wissen. Also das finde ich toll, dass Sie da die Krise in dem Markt auch als Chance genutzt haben, um Ihre eigene Dienstleistung und Service voranzubringen. Und wenn man jetzt alles Revue passieren lassen, das ja so stressig war, und jetzt zum Weihnachten, auch wenn Sie ein relativ schlankes Weihnachtsfest haben, ist ja Weihnachten, auch Jahresende, oft ein Zeitpunkt, wo man auch ein bisschen in die Zukunft blicken kann. Wenn man vielleicht etwas ganz weit in die Zukunft blickt, da möchte ich in meiner nächsten Frage ein bisschen erfahren, wenn Sie ja eines Tages doch nicht mehr in China arbeiten sollten, welche Aufgabe würde Sie noch reizen?
Also ich bin grundsätzlich, denke ich, was den Ort der Arbeit betrifft, langfristig für alles offen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich mich schon länger noch in China sehe. Aber ich denke, das ist auch ein weiterer Vorteil des ja, sehr besonderen Jahres 2020, dass man ja auch gesehen hat, dass man über Videokonferenzen und andere Tools auch eigentlich global zusammenarbeiten kann im Team, ohne wirklich immer vor Ort sein zu müssen. Ich würde mir aber trotzdem wünschen und kann mir das auch sehr gut vorstellen, weiterhin mit China zu tun zu haben. Das kann natürlich zum einen so sein wie heute, also dass ich deutsche Unternehmen im chinesischen Markt vertrete. Ich denke, dass das könnte durchaus aber auch in ferner Zukunft auch in die andere Richtung zu gehen, da ja auch mehr und mehr chinesische Unternehmen den Schritt ins Ausland wagen. Und dort, denke ich, vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie die deutschen Unternehmen, als die damals die ersten Schritte in einem komplett neuen Umfeld gemacht haben.
Ja, das ist wirklich eine gute Perspektive, dass da gegebenenfalls in ferner Zukunft die chinesischen Unternehmen im europäischen Markt zu unterstützen. Ja, das finde ich sehr spannend. Ich denke, das war eine richtig gute Entscheidung, Sie einzuladen, das Interviewgespräch zu führen, für die Zuhörer eine Weihnachtsausgabe zu geben. Ich muss sagen, das Jahr 2020 hat uns allen sehr stark bewegt und hat uns aber auch wieder viele Chancen gegeben. Und zum Beispiel wir haben uns auch in diesem Jahr erst kennengelernt und haben mittlerweile schon viele Zusammenarbeit gehabt. Und ja, das ohne die Krise oder ohne die Corona-Epidemie hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht so kennengelernt. Insofern, in dem Zusammenhang passt es auch ganz gut für das, was Sie vorhin gesagt haben. Jetzt habe ich zum Schluss unseres Gesprächs noch ein paar persönliche Fragen an Sie. Erste Frage, können wir bei du bleiben?
Sehr gerne, ja.
Also ich bin der Shalom.
Ich bin der Jan, freut mich.
Ja, also hallo Jan. Ich weiß, dass du sicherlich auch sonst immer viel unterwegs bist in Shanghai, in China, aber welche Verkehrsmittel nutzt du eigentlich am häufigsten? Ist Didi oder Taxi oder hast du einen eigenen Fahrer wie viele Expats oder nutzt du eher Mobike oder gar vielleicht der U-Bahn? Was ist dann dein Lieblingsverkehrsmittel in China, in Shanghai?
Also innerhalb Shanghais ist mein Lieblingsverkehrsmittel die U-Bahn. Einfach dadurch, dass man dort von Stau unabhängig ist und auch in der Rush-Hour zumindest die Zeit planen kann. Ich fahre auch selbst Auto in Shanghai, das dann aber mehr an den Wochenenden, wenn man mal irgendwie ein bisschen raus möchte. Ansonsten ist man aufgrund der Stau- und Parkplatzsituation im Stadtgebiet eigentlich mit U-Bahn oder ansonsten eben Didi, denke ich, am besten aufgehoben.
Wir sind ja alle sehr aktiv und du bist auch sehr aktiv. Das habe ich auch erlebt in Social-Media-Kanälen. Wenn du dein WeChat Kontaktliste aufmachst, sind das eigentlich mehr internationale Kontakte, die du in deinem Kontaktbuch hast, oder eher chinesische Kontakte?
Also es sind deutlich, deutlich mehr chinesische Kontakte. Ich würde sagen so 80-20, wobei unter den 20% der internationalen Kontakte jetzt zum Beispiel auch meine Eltern sind, die sich auch schon vor einigen Jahren WeChat zugelegt haben, weil das die beste Möglichkeit ist, um auch per Videocall in Kontakt zu bleiben.
Ja, sehr schön. Wenn du nach 10 Jahren jetzt auf Geschäftsreise innerhalb von China bist, morgens im Hotel, das ist meine Lieblingsfrage eigentlich, nimmst du das chinesische Frühstück oder nimmst du das internationale Frühstück?
Eigentlich beides. Ich versuche auch immer gerne zumindest einen kleinen Bissen der lokalen Spezialitäten zu versuchen und habe da auch schon sehr, sehr viele, sehr, sehr leckere Sachen auch kennengelernt auf diesem Wege.
Ich habe eine Frage, die jetzt nicht vorbereitet ist. Was mich wirklich interessiert ist, was ist dein Lieblingsreiseziel von dir in China, innerhalb von China?
Wow, das ist eine sehr gute Frage. Also was mir sehr gefällt, ist eigentlich die Vielfalt außerhalb der großen Städte. Also die Stadtzentren sind aus meiner Sicht eigentlich relativ austauschbar. Das sind überall die gleichen Läden und Starbucks und so weiter in den Shopping Malls. Was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach auch mal rauszukommen aufs Land sozusagen. Und da hatte ich eigentlich in verschiedenen Gegenden, also von Nordchina bis Südchina, sehr interessante Landschaften, Sehenswürdigkeiten und auch Menschen kennengelernt.
Ja, sehr schön. Das also auch mal aufs Land in China, die große Städte, wahrscheinlich in 10 Jahren hast du genug gesehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Meine allerletzte Frage ist, hast du vielleicht einen weiteren Interviewpartner oder Interviewpartnerin? Dazu muss ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ich da eine Interviewpartnerin von dir empfohlen bekomme, weil Mittlerweile habe ich festgestellt, das sind alle Interviewpartner, ohne dass ich gegen die habe, würde ich mich auch auf Interviewpartnerin freuen. Hast du vielleicht eine andere deutsche Expertin oder einen deutschen Experten, der an dem Gespräch teilnehmen kann?
Also ich habe ein paar Namen im Hinterkopf. Ich werde die Kontakte gerne im Rahmen meiner Weihnachtsgrüße mal darauf ansprechen und komme dann nochmal auf dich zurück mit einem konkreten Vorschlag.
Das klingt sehr gut. Ich beeile mich, dass wir noch an dem ersten Weihnachtstag die Episode rausbringen können. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht und dann frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.